Ja, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf bei euch. Jürgen, du hast mir aus dem Herzen gesprochen mit deiner Dankbarkeit für Gesundheit. Ich habe vor ein paar Wochen Corona gehabt und bin fast wieder hergestellt und bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Aber ich habe hier meine Wasserflasche dabei, weil manchmal ist meine Stimme noch ein bisschen belegt. Ja, danke Reinhold für den Text, den uns du da gelesen hast. Ich habe lange überlegt, wie ich meine Predigt benennen soll. Und habe letztlich den Titel gewählt, drei göttliche Prinzipien des Familienzusammenlebens. Und wenn wir jetzt den Text hier so sehen, da ist es ja nicht gleich offensichtlich, wie ich da drauf komme. Wir kennen den Text als Einstieg in die Hiobsgeschichte. Und als Christen kennen wir Hiob, also ich zumindest habe den Hiob in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder mal gelesen. Wir haben es im Hauskreis besprochen und wir kennen Hiob als das Thema Leid. Warum lässt Gott Leid zu? Wie verhält sich der Christ im Leid? Und diese ersten Verse, die habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, immer überlesen. Das war für mich nur der Einstieg in die Hiob-Geschichte. Und erst vor ein paar Monaten ist mir aufgefallen, dass da hochinteressante Informationen drinstecken. Vielleicht zunächst ein paar grundsätzliche Infos zum Hiob. Wann das Buch geschrieben wurde, weiß man nicht genau. Aber mit dem Hiob schauen wir ganz, ganz weit zurück in die Zeit der Vorväter, in die Zeit der Patriarchen. Das steht so nicht drin in Form einer Jahreszahl. Aber wir können aus verschiedenen Aspekten das schließen. Zum einen gibt es Parallelen zum Abraham. Hiob lebte im Osten. Hiob war Viehzüchter, wie der Abraham. Im Hesekiel gibt es eine Stelle, da wird Hiob im Zusammenhang mit Noah genannt. In der syrisch-orthodoxen Kirche kommt das Buch Hiob gleich nach der Tora, nach den fünf Büchern Mose, weil man eben davon ausgeht, dass es irgendwann auch in dieser Zeit war. Und auch die Tatsache, dass Hiob geopfert hat, lässt darauf schließen, dass es zu einer Zeit war, wo es den Tempel noch nicht gab, denn früher, später wurde dann nur im Tempel geopfert. Und das alles sind Hinweise darauf, dass wir mit dem Buch Hiob, mit dieser Geschichte ganz, ganz weit zurückblicken in die Zeit der Vorväter, in die Zeit der Patriarchen. Und was mir hier an dieser Geschichte, an den ersten Versen aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass Hiob seine Kinder, seine erwachsenen Kinder so akzeptiert, wie sie sind, auch wenn sie offensichtlich Entscheidungen treffen, mit denen er nicht immer einverstanden ist. Er manipuliert sie nicht durch Liebesentzug oder indem er ihnen materielle Dinge vorenthält. Und dass er nicht immer einverstanden ist, sehen wir ja daran, dass er am Ende immer opfert und sagt, könnte ja sein, dass da was gelaufen ist bei diesen Festen, was Gott nicht so gefallen hat und deshalb opfert er. Und er hätte ja seine Kinder enterden können. Er hätte ja sagen können, pass mal auf, Freunde, wenn ihr nicht so funktioniert, wie ich das mir richtig vorstelle und wünsche, dann kriegt ihr nichts von mir. Das war ja nichts wie heute, wo Kinder mit 18 selbstständig sind und im Extremfall die Eltern sogar verklagen können für Unterstützung. Der Hiob hätte ja sagen können, ihr kriegt nichts von mir, wenn ihr nicht funktioniert. Aber wir lesen, dass die Kinder offensichtlich reich waren. Sie hatten Häuser, Hiob hat ihnen Häuser gegeben. Sie hatten auch genügend Material, um diese Feste zu feiern. In anderen Übersetzungen ist davon Gelage die Rede und es waren auch manche Feste, die über Tage gingen. Also sie hatten das Material und sie waren offensichtlich so reich, dass sie nicht so viel arbeiten mussten, dass dann für diese Feste keine Zeit mehr blieb. Und wenn das 10 Kinder waren und die reihum Feste gefeiert haben, die jeweils ein paar Tage gedauert hat, dann sind das ja, wenn ich das mal auf Monate hochrechne, von 12 Monaten 10 Monate, wo es Feste gegeben hat. Und Hiob hat das zugelassen. Hiob hat seine Kinder nicht manipuliert. Und ich sehe hier in diesem uralten Buch, in diesem Hiobsbuch, ein zentrales Prinzip. Es ist nicht richtig und legitim, Familienmitglieder zu manipulieren, auch wenn sie hierarchisch niedriger stehen und auch wenn sie sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden. Und ich rede hier von Erwachsenen oder Heranwachsenden, Teenagern, ich rede nicht von Kleinkindern. Mit Kleinkindern kann und soll man nicht alles diskutieren. Ich war vor einiger Zeit unterwegs im Flugzeug und da saß neben mir Familie mit einem 2-jährigen Kind und irgendwann im Laufe des Fluges hat das Kind in die Hose gemacht. Und war genau neben mir, ich habe es relativ schnell gemerkt. Und dann hat die Mama begonnen, mit dem Kind zu diskutieren, ob man jetzt in die Toilette geht und die Hose ausräumt. Und minutenlang ging das so. Und ich dachte bei mir, okay, ein Zweijährige ist damit einfach überfordert. Die klemme ich mir unter den Arm und mache die Hose sauber, ohne lang zu diskutieren. Und wenn man kleine Kinder alle Details diskutiert, dann überfordert man sie. Also das meine ich damit nicht. Ich meine auch nicht eine Haltung der Interesselosigkeit, der Wurstigkeit, mach doch, was du willst. Und man muss da schon aufpassen, wir haben versucht, unseren Kindern viel Freiraum zu geben, viel Vertrauen entgegenzubringen. Und irgendwann hat unsere damals 17-jährige Tochter ganz entrüstet gesagt, was seid ihr bloß für Eltern, interessiert euch das denn gar nicht, was wir da tun? Und ich habe gesagt, ja doch, das interessiert mich sehr, aber ich möchte dir einfach Vertrauen entgegenbringen und dir zutrauen, dass du als 17-Jährige weißt, was du tust und dir Freiheiten zugestehen. Und ich meine mit Kindern nicht manipulieren, auch nicht alle Hindernisse aus dem Weg räumen, denn das ist auch eine Form der Manipulation. Es gibt Psychologen, ich habe da einen hochinteressanten Artikel gelesen, der sagt, Überbehütung ist eine Form der Vernachlässigung, weil wir Kinder nicht darauf vorbereiten, eigenständige Entscheidungen zu treffen und auch die Verantwortung zu übernehmen. Unsere Tochter hat mal in Portugal ein Auslandssemester gemacht und die hat erzählt, zu der Auftaktveranstaltung in Lissabon, da waren andere deutsche Studenten da und da sind zu der Auftaktveranstaltung die Eltern mitgekommen, die sind nach Portugal geflogen, um aufzupassen, dass ihre Studentenkinder da auch richtig, wirklich ordentlich behandelt werden. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie sollen solche Menschen denn stabile Mitglieder der Gesellschaft werden, die selber eigenständige Entscheidungen treffen und auch Verantwortung übernehmen. Also das meine ich nicht, wenn ich sage, Kinder nicht manipulieren. Aber wenn Kinder heranwachsen, zu Teenagern werden und zu jungen Erwachsenen, dann ist es wichtig, dass wir als Eltern sie akzeptieren, so wie sie sind. Und der zweite Punkt, der mir auffällt, die 10 Kinder von Hiob, die halten zusammen. Die haben sich gegenseitig eingeladen zu ihren Festen, die haben gemeinsam Feste gefeiert. Und das ist ja leider gar nicht selbstverständlich, dass Geschwister sich so verstehen. Wir hatten bei uns in der Nachbarschaft einen Fall, eine ältere Bäuerin ist verstorben und jetzt ging der Streit los wegen des Hoferbes. Wer kriegt den Hof? Und am Ende war der Streit so krass, dass der eine der Brüder noch nicht mal in der Zeitungsanzeige erwähnt wurde und dass auf diesen Todesbildern, die es da gab, sein Name nicht aufgetaucht ist, weil die Geschwister so zerstritten waren, die taten so, als ob es den überhaupt nicht geben würde. Meine Frau arbeitet in Landshut bei einem Bestatter und da kommen Leute, wenn Angehörige verstorben sind und meine Frau regelt die letzten Dinge und fragt in dem Zusammenhang immer auch nach den Familienverhältnissen und immer wieder muss sie erleben, dass Leute sagen, ja, da gibt's noch einen Bruder, da gibt's noch eine Schwester, aber wir wissen nicht, wo die sind, wir wissen gar nicht, ob die überhaupt noch leben. Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Geschwister sich verstehen, dass Familienmitglieder zusammenstehen und zusammenhalten. Und wer Geschwister hat, der weiß ja, dass das auch nicht immer einfach ist. Ich habe 7 Geschwister, ich weiß, wovon ich rede. Niemand kennt mich so gut wie meine Geschwister, niemand kennt mich so lange wie meine Geschwister, auch meine Frau nicht, und niemand kann mich so nerven wie meine Geschwister. Hiob ist es hier offensichtlich gelungen, die Familie so weit zusammenzuhalten, dass die Geschwister zusammenstehen. Und da sehe ich ein zweites Prinzip, Geschwister und Familie sollen zusammenhalten. Das heißt jetzt nicht immer einer Meinung zu sein. Es heißt auch nicht immer, beste Freunde zu sein, aber es bedeutet, wenn es hart auf hart kommt im Leben, wenn es richtig, richtig schwierig wird, wenn es dunkel wird, dann weiß ich, wo ich hingehen kann und wer mir helfen wird. Und wenn mein Bruder oder meine Schwester zu mir kommt und mir sagt, ich habe ein Riesenproblem, kannst du mir helfen, dann helfe ich, ohne zu fragen, warum, und auch ohne irgendwelche klugen Kommentare von wegen, ja, das hätte ich dir gleich sagen können. Und das dritte Prinzip, das ich hier in diesen Zeilen sehe, ist eigentlich das Großartigste von allen. Das Schönste an der ganzen Geschichte, das ist die Sache mit den Opfern. Auch wenn die Kinder erwachsen und selbstständig sind, zieht sich der Hiob nicht raus aus der Verantwortung. Er opfert für sie, einfach für den Fall, dass sie gesündigt hätten. Er hätte sich ja auch auf den Standpunkt stellen können, ich lasse denen alle Freiheiten, die können tun, was sie wollen, dann sollen sie aber auch die entsprechende Verantwortung übernehmen. Und das finde ich ganz, ganz stark, dass der Hiob sich hier weiterhin in der Verantwortung sieht. Er manipuliert seine Kinder nicht, er akzeptiert sie, er lässt sie leben, wie sie wollen, aber er zieht sich nicht aus der Verantwortung. Er ruft die Kinder zusammen, um mit ihnen Gott ein Opfer zu bringen. Bei uns hat vor vielen Jahren nachts um 23:30 das Telefon geläutet. Als ich aus dem Bett gekrochen bin, abgehoben habe, hieß es, hier ist die Polizeidirektion Landshut, Ihr Sohn sitzt hier bei mir. Und da habe ich erst mal geschluckt und habe den dann abgeholt. Was war passiert? Die Bande von Jungs, die waren so 15 Jahre alt, die fanden das super lustig, an geparkten Autos die Mercedes-Sterne runterzureißen. Die Eigentümer von diesen Mercedesen fanden das naturgemäß nicht so lustig und so ist die ganze Bande bei der Polizei gelandet. Und ich habe unseren Sohn dann dort abgeholt. Ich habe dann einem dieser aufgebrachten Mercedes-Besitzer gleich mal 50 Euro in die Hand gedrückt, damit der ein bisschen beruhigt ist und habe unseren Sohn dann mit nach Hause genommen. Wie ein Häufchen Elend saß der neben mir im Auto. Ich musste gar nichts sagen, der wusste ganz genau, dass das ganz großer Mist war, was er da gemacht hat. Wir haben ihn dann begleitet, wir sind zu den Behörden gegangen, es gab dann eine Gerichtsverhandlung wegen Sachbeschädigung und so weiter, wir sind dann auch zur Gerichtsverhandlung mitgegangen und einige Wochen später hat er uns dann erzählt, wie dankbar er dafür war, weil die Eltern der Freunde, die ja auch beteiligt waren, die haben alle gesagt, pass mir auf, du hast dich in den Mist reingeritten alleine, sieh zu, wie du alleine wieder rauskommst. Und hier sehe ich das dritte Prinzip für uns als Eltern, dass wir den Kindern ihre Freiheiten lassen, dass wir die Kinder akzeptieren, auch wenn sie vielleicht nicht so funktionieren, wie wir das wünschen, aber das heißt nicht, dass wir uns aus der Verantwortung rausziehen. Und wie gesagt, ich habe diese drei Prinzipien erst vor ein paar Monaten entdeckt, obwohl ich die Bibel lange lese, und habe darüber sinniert und habe gedacht, das ist ja hochinteressant, dass in diesem alten Buch solche Sachen drinstehen. Und während ich da noch drüber nachgedacht habe und sinniert habe, ist mir aufgefallen, dass es ja eigentlich genau die gleichen Prinzipien sind, mit denen Gott uns begegnet. Und spätestens jetzt, glaube ich, wird es interessant, auch für die Leute, die vielleicht keine Familie haben, die keine Kinder haben, weil sie Single sind. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sehen, wie Gott uns Menschen begegnet, wie Gott sich uns gegenüber verhält. Gott manipuliert uns nicht. Er lässt uns komplett die Freiheit. Wenn ein Mensch sagt, Gott interessiert mich nicht, dann lässt Gott das zu. Gott macht den Menschen das Angebot, an ihn zu glauben, aber er zwingt niemanden. Gott zeigt Regeln auf, nicht weil er das schön findet, wenn Menschen wie in einer Choreografie funktionieren, sondern weil er sagt, das ist gut für den Menschen. Aber Gott schlägt nicht mit Blitz und Donner drein, wenn die Menschen nicht an ihn glauben und sich nicht an seine Gebote halten. Und zweitens, Gott hält seine Kinder dazu an, zusammenzuhalten. Und dazu gibt es eine Fülle an Bibelstellen. Ich nenne einfach nur zwei aus dem Alten Testament. Im Psalm 133 lesen wir, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig zusammen sind. Oder eine Stelle aus dem Neuen Testament, Johannes 17, Vers 21, wo Jesus betet, sie sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich bin in dir, sollen sie auch miteinander fest verbunden sein, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wir haben in Moosburg in der katholischen Kirche einen Pater, der kommt aus Indonesien und der sagt, in Indonesien können wir uns das gar nicht erlauben, lange rumzudiskutieren, ob jemand katholisch, evangelisch, freikirchlich ist, weil wir als Christen alle unter extremer Bedrängnis stehen und weil wir als Christen alle zusammenhalten müssen. Wir sind einfach nur Christen. Und wir haben als Familie aus beruflichen Gründen in ganz verschiedenen Ländern, auf unterschiedlichen Kontinenten gelebt. Wir waren mal Teil einer kleinen Freikirche. Wir waren dann ein paar Jahre auch in einer eher konservativ geprägten lutherischen Gemeinde. Wir haben uns für 2 Jahre waren wir Teil einer sehr charismatischen Gemeinde. Und in Ostafrika, wo wir gearbeitet haben, waren wir 5 Jahre Teil der anglikanischen Kirche. Und überall in diesen ganz unterschiedlich geprägten Gemeinden habe ich Menschen kennengelernt, mit denen ich herzliche geistliche Gemeinschaft haben konnte. Und ich habe festgestellt, das sind immer die, die Jesus Christus im Zentrum ihres Glaubens haben. Und deshalb ist mir das so wichtig geworden, dass ich im Verhältnis zu anderen Christen nicht so sehr das betone, was uns trennt, wo es ja auch biblische Gründe dafür gibt. Aber mir ist es wichtig geworden, das zu betonen, was wir gemeinsam haben. Und der dritte Punkt, Gott manipuliert uns nicht, er lässt uns alle Freiheit und zieht sich trotzdem nicht aus der Verantwortung. Die Menschen sind ihm nicht egal. Er bleibt weiterhin in der Verantwortung, er sieht sich in der Verantwortung für alle Menschen und er findet einen Weg, um die Menschen aus den Konsequenzen ihres Handelns rauszuholen. So wie Hiob opfert, bringt Gott das perfekte Opfer, Jesus, der einmal für alle Zeit gültig geopfert ist, damit jeder, der ihn annimmt, vor Gott erscheinen kann, gerechtfertigt ist vor Gott. Und damit, liebe Geschwister, bin ich bei meinem Lieblingsthema. Jesus und sein Opfer am Kreuz. Mir geht es ja wie dem Apostel Paulus, der im Römerbrief schreibt, ich werde niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen und dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich je aus dieser Gefangenschaft befreien? So schreibt der große Apostel Paulus. Und ich kann mich da nur dazustellen und sagen, ja, genauso geht es mir auch. Wer wird mich aus dieser Gefangenschaft befreien? Und wenn mich jemand fragen würde, welche Bibelstelle für mich die schönste, vielleicht die wichtigste ist, dann würde ich ohne zu zögern Kolosser 2, Vers 14 nennen. Da steht, Gott hat den Schuldschein, der mich mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Und der Vers gefällt mir so gut, weil da so plastisch, so schön dargestellt ist, was da passiert. Da gibt es einen Schuldschein, da steht oben drüber mein Name. Und dann ist eine ganz lange Liste an allen Dingen, die sich in 62 Jahren angesammelt haben. Und es sind eine ganze Reihe. Und zu jedem einzelnen Punkt, wenn Gott mir den vorhalten würde, müsste ich nur sagen, ja, stimmt. Nichts kann ich vorbringen, um irgendeinen dieser Punkte zu entkräftigen, außer nur eben diese eine zentrale Botschaft, ich halte mich an Jesus. Da ist der Schuldschein ans Kreuz genagelt und ich stelle mir das so fest, der ist da nicht nur mit irgendeinem billigen Reißnagel, sondern der ist mit 4 Edelstahlspacks und mit ganz dicken Beilagscheiben dahin geschraubt, damit auch der Wind den nicht wegreißt und darauf berufe ich mich. Nicht auf das, was ich bin, nicht auf das, was ich tue, nicht auf das, was ich geleistet habe, nicht auf darauf, dass ich vielleicht in der richtigen Gemeinde bin, sondern einzig und allein auf Jesus Christus, auf den berufe ich mich. Gott hat den Schuldschein, der mich mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und das ist meine Rechtfertigung. Amen.